Willkommen bei Bipolarlicht, dem Podcast, der Licht in das Dunkel der bipolaren Erkrankung bringen und das Potenzial Betroffener beleuchten will. Kannst du dir vorstellen, einen nigerianischen Kokaindealer zu heiraten? Ich bin Katja und habe seit 2018 die Diagnose bipolare Störung. Und ich war schon auf dem Weg zum Altar. Folge 12: Bipolares Potenzial.
Ja, also ich habe dich ja erst richtig kennengelernt, als du schon in der Eifel warst. Und ich kann sagen, was mich direkt angezogen hat, war jetzt nicht das Kreative, sondern der reflektierte Umgang mit sich selbst und der Humor.
Ja, das ist allerdings auch ein Geschenk der Natur. Mein Humor und meine rheinische Frohnatur. Ja, aber schön natürlich, ne, dass man nicht nur aus Defiziten besteht. Und wenn tatsächlich jemand selbst reflektiert ist, dann muss ich das ja sein, weil ich 20 Jahre lang Therapieerfahrung habe. Ich habe 6 Jahre eine Psychoanalyse gemacht. Und heute weiß man natürlich, bei bipolaren Erkrankungen bringt die Psychoanalyse keine Genesung. Ja, aber die Psychoanalyse ist für jeden Menschen, der neugierig ist auf sich selber und auf psychische Vorgänge, eine faszinierende Reise in sein eigenes Unterbewusstsein und in sein eigenes vergangenes Ich, sage ich mal so. Und ich würde es nicht missen wollen. Die Psychoanalyse hat mich nicht stabilisiert. Also ich habe auch da Phasen gehabt in diesen 6 Jahren. Gute, aber auch depressive Phasen mit Klinikaufenthalten. Aber auf jeden Fall war sie für mich eine große Bereicherung. Und natürlich auch die Möglichkeit, dass die Krankenkasse mir das finanziert hat. Wenn man sich mit sich selber auseinandersetzt, lernt man auch wahnsinnig viel dazu, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Das habe ich immer wieder festgestellt, auch in meinem Berufsleben zum Beispiel. Ich hatte in der Schule eigentlich keinerlei Probleme mit Schülern, mit Eltern oder mit Kollegen. Trotz meiner Erkrankung und trotz meiner vielen Fehlzeiten waren die furchtbar nett zu mir und haben tatsächlich mir nicht so den Stempel aufgedrückt, ah ja, das ist so eine Psychotante und die lässt sich immer krank schreiben, weil sie keine Lust hat zu arbeiten, sondern ich habe den Leuten gefehlt, wenn ich nicht da war und sie haben sich gefreut, wenn ich wiederkam und ich bin eben nicht aufgefallen durch Konflikte mit Eltern, Konflikte mit Kollegen oder mit Kindern. Wie ging es dann weiter aufwärts? Dadurch, dass ich bei meiner Mutter gewohnt habe, 1,5 Jahre, hatte ich natürlich durch meine Pension finanziell eigentlich auch jetzt keine großen Probleme, abgesehen natürlich von meinen Schulden. Und das war sehr entlastend erstmal. Also ich konnte ihr Auto benutzen, wenn ich das hier vor Ort gebraucht habe. Ich musste nicht sparen bei Essen, bei Kleidern. Ich konnte 2-mal nach Zypern reisen. Ich konnte auch mal nach Karlsruhe fahren. Also das war jetzt nicht so, dass mein Leben komplett eingeschränkt gewesen ist. Aber natürlich, emotional gesehen war das sehr belastend, bei meiner Mutter zu wohnen und eben nach 30 Jahren Eigenständigkeit keine eigene Wohnung zu haben. Und deswegen war es eigentlich so, nach einem Jahr hatte ich wieder eine Überprüfung meiner Dienstfähigkeit in Karlsruhe bei der Amtsärztin. Und diese Amtsärztin war eben auch die Ärztin, die damals gesagt hat, also bitte lassen Sie sich früh pensionieren, das kann so nicht weitergehen. Sie hatten so eine schwere Krankheitsphase, Sie müssen sich jetzt erstmal erholen und Sie müssen erstmal wieder Stabilität erlangen und dann können Sie immer wieder zurückkehren in den Schuldienst. Also Sie können jederzeit eine Überprüfung Ihrer Dienstfähigkeit verlangen und wenn es Ihnen gut geht, können Sie wieder als Lehrerin arbeiten. Aber jetzt erstmal Stopp. Gut, und dann war ich ja ein Jahr jetzt schon in der Eifel gewesen und hatte nicht die Kraft, jetzt zu sagen, ach nee, ich gehe jetzt aber wieder nach Karlsruhe zurück und fange wieder an zu arbeiten. Und ich habe dann mit der Ärztin gemeinsam entschieden, dass eben die Dienstunfähigkeit verlängert werden muss. Auch mit Gutachten natürlich meines Psychiaters hier vor Ort. Und die hat dann eine Dienstunfähigkeit für 2 Jahre attestiert. Dann habe ich wirklich angefangen, sofort daran zu arbeiten, wieder ein eigenständiges Leben hier zu haben. Also das heißt, ich kam aus Karlsruhe wieder und habe sofort angefangen, eine Wohnung zu suchen. Denn weitere 2 Jahre bei meiner Mutter zu wohnen, war für mich wirklich nicht vorstellbar. Und ich wusste ja, dass ich mindestens 2 Jahre jetzt hier noch in der Eifel leben werde. Und das hat sich dann wirklich gut angefühlt, dass ich mich jetzt wieder selbstständig mache. Dazu hatte ich ja dann diesen Extraverdienst aus der Online-Sprachschule, so dass ich dann auch wirklich darüber nachdenken konnte, finanziell so weit mir eine eigene Wohnung leisten zu können. Und das hat dann nur 3 Monate gedauert, bis ich das Angebot hatte, in der Nachbarschaft meiner Mutter eine kleine Wohnung zu beziehen. Und das hat mir nochmal wirklich einen Riesenschub nach vorne gegeben. Also im Juni, Juli 2020 bin ich in meine eigene Wohnung wieder gezogen, nachdem ich im Januar 2019 aus meiner Wohnung in Karlsruhe ausgezogen bin. In der Corona-Zeit waren natürlich alle Menschen eingeschränkt und ich hatte gar nicht so eine schlechte Phase in diesen 2 Jahren, 2020 bis 2022, weil niemand groß verreisen konnte, also war es nicht so tragisch, dass ich kein Auto hatte, weil man gar nicht so viel unternehmen konnte. Also war es nicht so tragisch, dass ich nicht so viel Geld hatte. Und von Vorteil war natürlich auch, dass ich die Kontakte zu meiner Selbsthilfegruppe aufgrund der Online-Angebote wieder nutzen konnte und damit die Situation, dass ich hier nicht so viele Freundschaften und Kontakte hatte, ein bisschen ja, auffangen und verbessern konnte. Nach der Corona-Krise fing dann eigentlich mein ja, richtiges Arbeitsleben hier an, also im Sommer 2022 wurde ich dann durch meine ehrenamtliche Tätigkeit zunächst mal gefragt. Der Ukraine-Krieg hat ja im Februar begonnen, ob ich nicht ehrenamtlich einen Deutschkurs für Kinder machen könnte in den Sommerferien. Ich habe mit denen so die Grundlagen erarbeitet. Und im Zusammenhang mit dieser Arbeit habe ich dann Leute kennengelernt, die gesagt haben, Mensch, warum machst du nicht Integrationskurse? Also du bist Deutschlehrerin und so weiter, melde dich doch mal bei der und der Institution und dem Menschen und der hilft dir dann, die Zulassung vom Bundesamt für Migration für diese Kurse zu bekommen. Es werden händeringend Deutschlehrer gesucht. Und aus einem meiner Ordner habe ich dann ein Papier gezogen, dass schon seit 7 Jahren die Zulassung für Lehrtätigkeit in Integrationskursen enthalten hat und konnte eigentlich dann sofort loslegen. Also der Sommersprachkurs war Ende August zu Ende und Mitte September habe ich angefangen, meinen ersten Integrationskurs zu unterrichten.
Mit diesem Wohnungsverkauf auf Zypern, der mir ja aus meinen finanziellen Schwierigkeiten auch herausgeholfen hat, konnte ich natürlich auch allen, die daran beteiligt waren, nochmal mein Potenzial zeigen und ja deutlich machen, dass ich nicht einfach nur der kranke Psycho bin, der ich ja in manchen Krankheitsphasen vielleicht gewesen sein mag, aber dass mein Potenzial sich in gesunden Phasen so entfalten kann, dass ich Dinge leiste, die die sogenannten Gesunden gar nicht leisten könnten. Dass ich durch meine Kreativität, durch mein schauspielerisches Talent, was man in manchen Krankheitsphasen auch entwickeln muss, und natürlich aber auch durch diese Lebenseinstellung, dass ich immer wieder an andere Orte gereist bin, andere Sprachen gelernt habe, immer auf der Suche war, jetzt einfach gut einsetzen konnte in dieser Situation und damit für andere und für mich wirklich einen großen Gewinn erzielen konnte, nicht nur finanziell.
Und dadurch, dass ich das geschafft habe, konnte ich jetzt eben meine restlichen Kredite abbezahlen, aber das waren nicht mehr so große Summen. Also ich hatte ja schon 5 Jahre jeden Monat zurückbezahlt und konnte mir jetzt ein Auto kaufen. Letzten Winter bin ich noch mit dem Fahrrad durch den Schnee zur Arbeit gefahren und dieses Jahr fahre ich im eigenen Golf. Das ist einfach das Sahnehäubchen. Das absolute Highlight wird Ende des Jahres jetzt eine USA-Reise, die ich auch mit einer Freundin organisiert habe, die ich in der Selbsthilfegruppe Bipolar kennengelernt habe. Diese kreative Freundin hat nämlich die Möglichkeit entdeckt, über einen Verein, der sich Trusted House Hitters nennt, kostengünstig in andere Länder zu reisen. Und jetzt haben wir es geschafft, eine Reise nach Washington DC zu organisieren, wo wir einen Haus- und Hundesit machen. Und im Anschluss gönnen wir uns noch 6 Tage New York. Und das wird dann hoffentlich nicht der Beginn einer neuen Manie, sondern wird einfach nur dieses schwierige, aber erfolgreiche Jahr krönen. Und man darf nicht vergessen, seit September ist mein Podcast online, was natürlich auch ein riesiger Erfolg ist, dass wir jetzt dieses Projekt nach immerhin 2,5 Jahren jetzt erstmal abschließen. Zumindest den ersten Teil des Podcasts. Wir hoffen natürlich, es kommen noch weitere Episoden. Aber
dein Leben ist jetzt erstmal erzählt.
Genau. Mein Leben ist jetzt erzählt und mit dem Happy End
In der Eifel.
In der Eifel abgeschlossen. Unsere Ideen für eine Weiterführung des Podcasts, vielleicht eine zweite Staffel, die gibt es natürlich auch schon. In dieser zweiten Staffel möchte ich gerne andere Menschen vorstellen, die an der bipolaren Erkrankung leiden, aber die Fokussierung auf ihr Potenzial und diese Kraft legen, die es braucht, mit der Erkrankung zu leben, trotz der Erkrankung zu leben und vielleicht aufgrund der Erkrankung besonders interessant, kreativ oder außergewöhnlich zu leben. In dieser letzten Folge meines Podcasts möchte ich gerne noch ein paar Themen ansprechen und ein kleines Fazit ziehen. Die Idee war immer, sich auf das Potenzial von bipolar Erkrankten zu konzentrieren, nicht unbedingt auf ihr Leiden. Das Leiden ist ja meist Teil der Depression und über Depressionen gibt es vielfältige Informationen und auch Betroffenenberichte. Für uns steht im Fokus die Manie, die sehr unbekannt ist, und natürlich die gesunden Phasen, in denen wir unser Potenzial ausschöpfen können. Jeder, der eine schwere oder vielleicht chronische Erkrankung hat, kommt natürlich auch an den Punkt, wo er sich fragt, gibt es denn auch einen Krankheitsgewinn? Also profitiere ich manchmal auch von der Erfahrung, die ich durch eine Erkrankung mache? Und da muss ich natürlich bei mir in einigen Punkten ganz klar Ja sagen. Auf der einen Seite ist meine Selbstreflexion durch diese ganzen Therapieangebote sehr groß und auch meine Empathie und mein Verständnis für andere Menschen. Das hilft mir zum Beispiel auch in meiner jetzigen Berufstätigkeit, denn die Situation von Flüchtlingen kann ich nicht bis zum vollen Umfang verstehen. Aber ich kann Menschen sehr gut verstehen, die in einer komplett unsicheren Lebenslage ausharren und die ihr Leben auf den Kopf stellen mussten durch äußere Veränderungen wie Krieg und Flucht. Und ich kann halt mein größeres Empathiepotenzial in diesem Beruf so einsetzen, dass ich die Menschen da abholen kann, wo sie sind und sie dann auch sehr gut motivieren kann dafür, dass sie doch trotzdem versuchen, das Beste aus der Situation, in die sie jetzt geworfen wurden, zu machen. Wenn man auf meine heutige Berufstätigkeit oder mein Engagement schaut, passt das viel besser zu mir als der Beruf der Studienrätin an einem öffentlichen Gymnasium, der für mich einfach auch mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden war, ja, und mich deswegen halt immer wieder auch in diese Krankheitsphasen katapultiert hat, würde ich mal sagen. Also insofern kann ich sagen, in meinem Berufsleben bin ich auch angekommen und habe zusätzlich noch Zeit, tolle Projekte wie Projekte in der Flüchtlingsarbeit oder diesen Podcast zu machen. Die Zufriedenheit in meinem Leben ist
sehr gewachsen, dadurch, dass ich mich in dieser neuen Situation zurechtgefunden habe. Insgesamt führt eine Erkrankung zu einer Änderung der eigenen Werte im Leben. Viele Menschen definieren sich ja immer noch über das Außen, also über eine tolle Karriere, über ein schönes Haus, über tolle Autos oder tolle Kleidung, ein super gutes Aussehen und laufen Idealen hinterher, die sie erfüllen möchten, die sie aber eigentlich nie erreichen können. Und mir hat dieser Wendepunkt im Leben sehr deutlich gemacht, worauf es mir in meinem Leben ankommt. Dass der wichtigste Wert, den ich habe und den ich verteidigen muss, meine Gesundheit und meine psychische Stabilität ist. Dass Freunde, Familie und Liebe wesentlich wertvoller sind als ein dickes Bankkonto. Und dass die Zufriedenheit in meinem Leben eben aus einer sinnvollen Tätigkeit entsteht, die mich und andere Menschen vielleicht gleichermaßen bereichert und nicht aus Status, Karriere oder eben etwas, was ich nach außen als ganz toll präsentieren kann. Wenn ich jetzt ein Fazit ziehen soll, warum ich diesen Podcast gemacht habe und was für mich aus dem Podcast entstanden ist, kann ich auch wieder sehr erfreuliche Punkte benennen. Einerseits habe ich mich mit meiner Krankheit und mit dieser Geschichte sehr gründlich auseinandergesetzt und das hat zu meiner Genesung beigetragen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die sogenannte Selbstermächtigung oder das Empowerment. Das bedeutet, dass Menschen, die aufgrund einer Erkrankung vorübergehend die Kontrolle über ihr Leben verloren haben, es jetzt wieder selbst steuern können und entscheiden, wohin ihr Lebensweg führen soll. Natürlich ist in diesem Podcast ein Ziel auch die Entstigmatisierung unserer Erkrankung. Wenn ich zusammenrechne, wie viel Zeit ich in meinem Leben erkrankt war und wie viel Zeit ich gesund war, kommen wir auf relativ geringe Zeiträume. Ich bin jetzt 52 Jahre alt und manisch oder hypoman war ich vielleicht ein bis anderthalb Jahre in meinem Leben, alle Phasen zusammengerechnet und depressiv 5 bis 6 Jahre. Dann war ich aber 45 Jahre gesund. Das Stigma der Gestörten, der Verrückten, des Psychos oder des Durchgeknallten betrifft bipolare Menschen also in einem sehr großen Teil ihres Lebens völlig zu Unrecht. Im schlimmsten Fall hat man ja die Vorstellung, dass psychisch erkrankte Menschen gefährlich sind. Ich habe in meinen manischen und hypomanen Phasen hauptsächlich mir selber geschadet. Also natürlich gibt es Einzelfälle, in denen andere sehr stark betroffen sind, aber alle bipolar Erkrankten, die ich kenne, haben zum großen Teil ihr eigenes Leben in Schutt und Asche gelegt und nicht das von anderen. Dennoch tragen die prominenten Fälle, zum Beispiel Kanye West oder Britney Spears, natürlich dazu bei, dass das Bild von Bipolaren ein ziemlich verzerrtes Bild in der Gesellschaft ist, denn ihre Kapriolen während manischer oder hypomaner Phasen werden von der Presse natürlich ausgeschlachtet und ja, führen eigentlich in die Irre, dass die meisten hypomanen Menschen ein sehr normales Leben führen und deswegen ist ja auch die Diagnose so schwierig. In unseren gesunden oder depressiven Phasen fallen wir im Grunde genommen kaum auf. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob eine bipolare Symptomatik bei euch vorliegt, bitten wir euch eindringlich, einen Facharzt aufzusuchen. Und auch nicht jeder Hausarzt und nicht jeder Psychiater kann sofort eine richtige Diagnose stellen. Die Vorsitzende des Betroffenenreferats der DGBS, Nadja Stelin, sagte kürzlich in einem Interview, dass im Schnitt 8 Jahre vergehen, bis die richtige Diagnose gefunden wird. Und das sind 8 Jahre voller Leiden. 8 Jahre, in denen eine Berufsausbildung oder Berufstätigkeit stark beeinträchtigt ist und in der das soziale Umfeld mit vielfältigen Problemen konfrontiert ist. Ein großes Ziel meines Podcasts war immer auch, dass er ein Mutmacher sein soll für andere Menschen, die diese Diagnose haben und die sich in der Beschreibung der Symptomatik wiederfinden, sich mit der Krankheit aktiv auseinanderzusetzen. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen ein Mutmacher, sich zu outen. Vielleicht nicht in diesem großen Stil, wie ich das jetzt mache, dass ich meinen Klarnamen nenne, dass ich meine Geschichte veröffentliche und ja, damit rechnen muss, dass jeder, der mich jetzt kennenlernt oder der mich kennt, wirklich auch tiefe Einblicke in mein Leben mit der Erkrankung bekommt und sich vielleicht davon auch abgestoßen fühlt oder zumindest sehr verunsichert. Ich für mich muss sagen, dass ich immer offen umgegangen bin mit meiner psychischen Erkrankung. Also, dass ich mit meinen Depressionen immer sehr offen umgegangen bin, auch meinen Aufenthalten in der Psychiatrie in diesem Zusammenhang. Dass ich aber auch ein Mensch bin, der anderen sehr gut erklären kann, was mit mir los ist und was das für eine Erkrankung ist. Und sowieso ein sehr aufgeschlossener und offener Mensch bin. Es ist schwieriger für mich zu sagen, ich habe eine bipolare Störung oder eine bipolare Erkrankung, denn die ist noch mal weniger in unserer Gesellschaft akzeptiert. Ich würde sagen, in manchen Teilen tabuisiert oder Menschen kennen diese Erkrankung gar nicht. Wenn man ergänzt, dann manisch-depressiv, dann haben sie vielleicht schon was davon gehört. Aber es ist trotzdem immer noch eine eher unbekannte Erkrankung, von der viele Menschen komplett falsche Vorstellungen haben. Gehen wir zum Abschluss nochmal auf die einleitenden Fragen in meinem Trailer zurück. Das Bipolarlicht beleuchtet Fragen wie: Was ist eine bipolare Symptomatik? Wie kann ich damit leben und überleben? Muss ich mich verstellen oder soll ich mich outen? Wo finde ich Hilfe und was ist mein Potenzial? Und dir stellt sich vielleicht die Frage, kommt es zur Traumhochzeit in Nigeria? Dann bist du hier richtig beim Podcast Bipolarlicht. Die Information, was eine bipolare Symptomatik ist und ausmacht, haben wir in den ersten Folgen ziemlich ausreichend erklärt, ebenso, wo ihr Hilfe finden könnt, wenn ihr euch wiedererkennt in der Beschreibung der bipolaren Symptomatik. Die bipolare Symptomatik ist nicht schemenhaft. Also auch wenn es nicht ganz auf euch zutrifft, was ihr hört, forscht weiter und schaut, ob ihr vielleicht eine dieser Unterformen kennt und erlebt. Eine der Fragen war, woher ich den Mut nehmen kann, offen mit meiner Erkrankung umzugehen. Und hier ist meine Antwort immer gewesen, im Austausch mit anderen Betroffenen. Zunächst haben wir in der Selbsthilfegruppe uns geöffnet und haben miteinander gesprochen über das, was wir erleben und wir erfahren. Das hilft dann wieder, sich vertrauten Personen zu öffnen, die nicht selber betroffen sind. Und in welchem Umfang ihr euch sonst öffnen möchtet, müsst ihr natürlich selber entscheiden. Viele Betroffene haben die Erfahrung gemacht, dass es im beruflichen Umfeld sehr, sehr schwierig ist und auch nachteilig sein kann. Dennoch habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass dieses Verstecken, Verheimlichen, Verstellen und Schauspielern meinen inneren Leidensdruck sehr erhöht hat. Und je mehr ich mich mit der Erkrankung auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich auch den Mut gewonnen, damit nach außen zu gehen. Und ich fühle mich heute wesentlich freier und wesentlich besser damit, dass ich das ziemlich unbefangen äußern kann, dass ich diese Erkrankung habe. Tja, und die große Frage heißt natürlich, wie kann ich mit der Erkrankung leben und überleben? Für mich bedeutet die bipolare Erkrankung immer wieder das Signal, dass ich mein Leben nicht kontrollieren kann, dass ich immer in der Gefahr schwebe, dass eine Phase ausgelöst wird. Und das ist aber eine ganz grundlegende Erfahrung des Menschseins, dass man sein Leben nicht unter Kontrolle hat und dass äußere oder innere Veränderungen jederzeit möglich sind. Und je öfter ich das durchlebt habe, desto größer wird natürlich auch meine Flexibilität mit Dingen, die über mich hereinbrechen, umzugehen. Dennoch muss ich auch sagen, dass das Überleben schwieriger wird, je öfter ich solche Phasen erlebe, vor allem je öfter ich tiefe Depressionen erlebe. Das erhöht natürlich auch die Suizidgefahr. Und ja, verstärkt die Hoffnungslosigkeit, wenn man sagt, oh, jetzt schon wieder, ich muss da schon wieder durch und ist das furchtbar. Und dennoch hoffe ich, dass ich euch Mut machen kann zu sagen, es lohnt sich durchzuhalten und es lohnt sich, diese Phasen einfach auszuhalten. Denn es kommen wieder andere Phasen im Leben und symbolisch für mich ist wirklich dieses 2018 in den Katakomben der Klinik in Karlsruhe und 2024 stehe ich auf dem Empire State Building in New York und bin so gerührt, dass die Tränen fließen über diesen Wandel meines Lebens in den letzten 5 Jahren vom absoluten, hoffnungslosen, zukunftslosen Punkt, an dem ich alles verloren habe oder alles aufgeben musste, was ich in Karlsruhe hatte, bis zu dem Punkt, dass ich mich in meinem Leben wieder gut fühle, dass ich stabil bin und sogar eine tolle Reise machen konnte, von der ich lange geträumt habe. Einen Punkt konnte ich in diesem Podcast nicht umsetzen, der eigentlich eine Grundidee war, dass ich nämlich euch andere Menschen vorstelle mit der bipolaren Erkrankung und euch auch deren Geschichten erzähle. Durch die Corona-Zeit ist es nicht dazu gekommen, dass wir Interviews mit anderen Gruppenmitgliedern gemacht haben. Aber das eröffnet uns natürlich die Möglichkeit, den Podcast fortzuführen und eine zweite Staffel zu produzieren. Falls ihr nicht alle Folgen dieses Podcasts gehört habt, stellt ihr euch vielleicht immer noch die Frage, gab es die Traumhochzeit in Nigeria? Da Philipp ja aber im Gefängnis gelandet ist und nach Nigeria abgeschoben wurde, kann ich sagen, ich bin sehr erleichtert, dass er all das überlebt hat. Und ich bin sehr erleichtert, dass ich ihn nicht geheiratet habe. Mein Hochzeitskleid hängt immer noch im Keller und ich bin immer noch unverheiratet. Natürlich hätte ich mir das anders gewünscht, aber ich bleibe meinem Lebensmotto treu, aus dem, was ich habe, das Beste zu machen.
Was da aus mir spricht, ist mein Bipolarlicht.
Das Bipolarlicht wird produziert von Katja Höger im Rahmen der Selbsthilfegruppe Bipolar Karlsruhe. Mit Unterstützung von Michael Wagner und Ute Bausch. Die Musik produziert exklusiv für uns Jonathan Joachim. Technische Bearbeitung übernimmt Jonathan Schwörer. Wir bedanken uns bei der AOK Karlsruhe, insbesondere bei Frau Gillner und Herrn Bonka für die finanzielle Unterstützung unseres Projekts.
Mein Mund spricht in zwei Sprachen, mein Herz schlägt in zwei Phasen, meine Straßen sind im Dunkeln und im Licht.